Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
Der Feind greift wahllos alles an. Und der Feind versucht, unsere Bildung und unsere Kultur zu zerstören. Das sind Zitate, die man in den letzten Tagen aus der Ukraine gehört oder gelesen hat. Der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine hat sich verändert. Er ist schärfer und radikaler geworden. Und immer mehr wird auch Kultur in Mitleidenschaft gezogen. Erst gerade vor ein paar Tagen sind unter anderem eine 300-jährige Kirche und anscheinend 8 Millionen Bücher, darunter auch Schulbücher, bei einem Angriff zerstört worden. Da stellt sich ja schon die Frage, Zufall oder Taktik?
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Mein Name ist Jasmin Wernli und wenn man den Angriff von Russland auf die Ukraine ein bisschen verfolgt, dann merkt man, dass Russland immer mehr auf die ukrainischen Drohnen reagiert. Außerdem setzt Moskau immer mehr auf ballistische Raketen, die durch die Ukraine kaum abgefangen werden können. Durch das hat die Zerstörung auf ukrainischem Boden ein neues Ausmaß erreicht. Doch auch die Ziele haben sich verändert. Immer mehr Kultur wird zerstört. Egal ob Bücher, Kirchen, Museen oder Klöster. Und mit dem wird auch die Grundlage einer Nation zerstört. Sind das alles nur Kollateralschäden? Oder hat Putin mehr im Sinn? Diese Frage beantwortet mir heute der Osteuropa-Experte Marcel Hirsiger.
Grüezi, Herr Hirsiger. Herzlich willkommen einmal mehr hier bei uns im Durchblick.
Grüezi, Frau Wernli. Merci für die Einladung.
Wie ich am Anfang in meiner Anmoderation schon gesagt habe, hat die Zerstörung in der Ukraine einen neuen Umfang erreicht. Hat Russland seine Kriegsstrategie in den letzten Monaten tatsächlich grundlegend verändert? Oder ist es einfach mehr Zuspitzung von etwas, was man halt ja jetzt seit 4,5 Jahren sehen?
Man muss da unterscheiden. Auf dem Schlachtfeld im Osten der Ukraine sehen wir keine grosse Veränderung. Wo man aber tatsächlich eine Veränderung feststellt, ist in Bezug auf die Luftangriffe. Was gleich geblieben ist gegenüber früher, sind die Wellen von Luftangriffen. Nach wenigen Tagen neue Wellen mit massiven Angriffen, vor allem auf größere Städte, mehrfach in den letzten Tagen auf Kiew beispielsweise. Und was sich verändert hat im Wesentlichen, ist die Zusammensetzung von diesen Luftangriffen. Noch vor wenigen Monaten sind dort mehrere hundert Drohnen zum Einsatz gekommen, wenige Raketen. In den letzten Angriffen hat sich das Verhältnis deutlich verschoben. Drohnen sind nur noch so im Bereich von 100, 200 Drohnen, aber wir haben eine starke Zunahme von ballistischen Raketen. Ballistische Raketen sind darauf ausgelegt, maximale Zerstörung anzurichten. Und das Problem der ballistischen Raketen ist, dass Kiew im Moment nicht über Möglichkeiten verfügt, die abzufangen. Bei den Drohnen wiederum ist die Abfangrate bei 80-90% in den letzten Monaten.
Die Ukraine hat recht Schwierigkeiten, eben die Raketen abzuwehren. Wie hilflos ist die Ukraine im Moment?
Ganz offensichtlich sehr hilflos. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat mehrfach darauf hingewiesen, dass es an Abwehrraketen fehlt. Wir haben anfangs dieser Woche wieder einen heftigen Angriff auf Kiew gesehen, mit über 20 ballistischen Raketen und keine einzige von denen konnte abgefangen werden. Kiew hat mehrfach darauf hingewiesen, dass wir dringend so Abfangraketen braucht. Die USA haben vor wenigen Wochen in einem Nebensatz erwähnt, dass man möchte der Ukraine die Möglichkeit geben, Lizenzen zu vergeben zum Bau von Patriot-Abwehrraketen. Anfangs dieser Woche hat der amerikanische Präsident Donald Trump gesagt, dass das nicht so eindeutig ist und er sich das nochmal überlegen möchte. Letzte Nacht hat er darauf hingewiesen, dass auch die USA selbstverständlich so Abwehrraketen brauchen. Und Kiew, die Ukraine, ist dringend auf solche Möglichkeiten angewiesen.
Jetzt können wir selbstverständlich nicht in den Kopf von Wladimir Putin hineinschauen, aber was glauben Sie, was steckt für Ihre Taktik dahinter, dass er da seine Kriegsstrategie so ändert?
Es sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen in dem Ganzen. Im Moment profitiert er ganz stark von dem Mangel an Abwehrraketen, von dem Patriot-Mangel und profitiert indirekt auch vom amerikanischen Krieg gegen den Iran. Gleichzeitig sehen wir aber noch weitere Entwicklung. Es sind in den letzten Wochen und Monaten immer stärker auch zivile Einrichtungen angegriffen worden. Zivile Einrichtungen wie beispielsweise Klöster oder Kirchen, aber auch Museen, Buchlager und so weiter. Und hinter dem Ganzen steckt eben auch ein die Strategie, einerseits die ukrainische Zivilbevölkerung zu ermüden. Das ist nach 4,5 Jahren Krieg, heftigem Krieg, sehr gut verständlich, dass die Bevölkerung eine gewisse Kriegsmüdigkeit entwickelt. Gleichzeitig aber auch weiter daran festhalten, dass sie bis zum Frieden möchte kämpfen. Gleichzeitig steckt aber auch eine Ideologie dahinter von russischer Seite, dass man die Ukraine nicht als eigenständige Nation möchte anerkennen. Und eine eigenständige Nation setzt eine eigene Kultur voraus und die Angriffe auf die ukrainische Kultur in den letzten Wochen und Monaten versuchen vor allem auch die Grundlage von dem Nation- und Staatsbegriff zu unterwandern, um der Ukraine die Eigenständigkeit können abzusprechen.
Also für Sie ist klar, dass jetzt so viele Kulturstädte getroffen worden sind, das ist nicht ein Zufall, sondern eine ganz bewusste Strategie.
Wenn man das Muster anschaut der letzten Wochen, dann deutet das auf eine gewisse Strategie hin. Das Muster, dass eben Kirchen in irgendwelchen Dörfern beschossen werden, wo man schlicht und einfach keine militärische Infrastruktur kann vermuten, muss man davon ausgehen, dass das bewusste Entscheidungen gewesen sind. Russland hat auch vermehrt in den letzten Wochen ukrainische Warenlager angegriffen. Man könnte dort argumentieren, dass das quasi die Umkehrung ist von den ukrainischen Angriffen, beispielsweise auf die Wildberries, Verteilzentren und Logistik. Was aber den russischen Angriff unterscheidet, ist, dass sehr stark Buchzentren und Buchlager angegriffen werden und darum eben auch die ukrainische Kultur unter Beschuss kommt.
Aber ist nach dem humanitären Völkerrecht Zerstörung von Kirchen eigentlich nicht verboten?
Sowohl die Zerstörung von Kirchen als überhaupt von Kulturgütern ist unter dem humanitären Völkerrecht verboten. Selbstverständlich. Russland hat sich aber seit Beginn des Krieges nie ums Völkerrecht gekümmert. Insofern ist das zumindest eine konsequente Haltung, die sich ja auch in anderen Bereichen zeigt. Wir haben die Woche auch die Bilder gesehen, wo russische First-Person-View-Drohnen Gemüsehändler jagen und so weiter. Auch das ist nach Völkerrecht selbstverständlich nicht erlaubt. Aber Russland fundiert sich ja ganz offensichtlich um internationale Abkommen.
Und ich nehme an, es ist etwas schwierig zu beweisen, eben, ob es jetzt wirklich nur ein Kollateralschaden ist oder eine Zerstörung. Und darum gibt es wahrscheinlich auch keine Konsequenzen.
Ja, Konsequenzen wird man wahrscheinlich erst nach einem Kriegsende sehen, den Kollateralschaden. Man muss das Ganze in einem grösseren Kontext sehen. Russland hat in den letzten Jahren, Jahrzehnten mittlerweile immer wieder die Eigenständigkeit von der Ukraine infrage gestellt. Es gibt zahlreiche Aussagen vom russischen Machthaber Wladimir Putin, wo der Ukraine das Recht abspricht. Er hat das auch im Februar 2022, unmittelbar vor dem Vollangriff, vor der Vollinvasion, nochmal betont. Es gibt Dokumente aus den 2010er Jahren, wo der Ukraine das absprechen. Putin hat 2021, 9 Monate vor dem Grossangriff, ein Pamphlet veröffentlicht, wo er möchte beweisen, dass die Ukraine eigentlich nur ein Teil von Russland ist, historisch, weil sie über keine eigene Kultur verfügt. Und jetzt folgt quasi der Beweis dafür, wenn sämtliche Kulturgüter zerstört werden, dann gibt es keine Kultur. Auf dieser Basis kann man sich als Nation auch nicht identifizieren. Also es gibt einen grösseren Kontext, wo aus russischer Sicht die Angriffe legitimieren.
Ich würde jetzt gerne die einzelnen Angriffe auf die Kulturstädte noch ein bisschen auseinanderdröseln. Und zwar angefangen mit, im Juli ist das Höhlenkloster zu Kiew angegriffen worden. Und eben vor ein paar Tagen ist eine weitere 300-jährige Kirche zerstört worden. Was glauben Sie, was für eine Botschaft steckt da sonst vielleicht noch dahinter, dass man ausgerechnet so religiöse Städte bombardiert?
Auf der einen Seite die allgemeine Aussage, dass es eben keine eigenständige ukrainische Kultur kann geben kann, wenn es keine entsprechende Kulturstätte und kein kulturelles Erbe gibt. Interessant ist aber vor allem der Angriff auf das Kiewer Höhlenkloster, weil das Kiewer Höhlenkloster die Urstätte der Orthodoxie in Osteuropa ist. Also auch die russisch-orthodoxe Kirche bezieht sich letzten Endes auf die Gründung in Kiew im 10. Jahrhundert. Und das Kiewer Höhlenkloster ist eine der ersten kulturellen Städte und religiösen Städte der orthodoxen Kirche gewesen. Also man zerstört quasi die eigenen Wurzeln. Was aber natürlich auch ein Stück weit Absicht beinhaltet, dass man die Vorgeschichte, die in der Ukraine, in der heutigen Ukraine, in Kiew stattfindet, quasi eliminiert, um das Russische Reich als das darzustellen, was in Moskau entstanden ist, auch wenn zwischen Kiew und Moskau Reich mehrere hundert Jahre liegen. Aber interessant ist tatsächlich, dass man jetzt anfängt, die Städte von der ukrainisch-orthodoxen Kirche zu zerstören. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die von der russischen ja auch nie anerkannt worden ist.
Also das Glauben, das wird wahrscheinlich noch so weitergehen. Das sind nicht die einzigen zwei.
Es ist zu befürchten, dass vor allem die Angriffe auf Kulturstätten insgesamt werden weitergehen. Das schließt nicht nur Kirchen ein, sondern eben auch Museen. Vor wenigen Wochen ist in Kiew das Museum für Tschernobyl zerstört worden. Auch das ist eine Kulturstätte von grossem Wert gewesen. Und Russland zerstört dort systematisch kulturelles Erbe.
Jetzt sind auch Millionen von Büchern zerstört worden. Erst gerade diese Woche ist das Kharkiv, eines der grössten Bücherlager der Ukraine, zerstört worden. Man redet von 8 Millionen Büchern, die dort kaputt gegangen sind. Darunter auch Schulbücher für den Schulstart am 1. September. Welche Taktik könnte da der Putin befolgen?
Ja, und da muss man sehen, dass das in einem Kontext stattfindet. Es ist nicht der erste Angriff auf Buchlager. Wir haben in den letzten Wochen mehrere gehabt. Allein im Juli geht man von über 1 Million zerstörten Büchern aus, plus jetzt noch die 8 Millionen am 1. August, wenn ich mich richtig erinnere. Also wir reden davon, dass ganz systematisch Bücher zerstört werden. Mit Blick auf den Schulstart ist das natürlich eine bedenkliche Entwicklung. Wer erzählt den Schulkind die ukrainische Geschichte? Wer bringt ihnen die ukrainische Sprache näher? Wer bringt ihnen die ukrainische Kultur näher, wenn es keine Bücher gibt, die das als Botschaft überhaupt beinhaltet? Also man versucht hier ganz gezielt Schulen zu sabotieren, die Teil von der kulturellen Identifikation sind. Insgesamt sind die Angriffe auf Buchlager auch ein Angriff auf Kultur. Wer erzählt ukrainische Geschichten in ukrainischer Sprache, wenn nicht eben Bücher?
Jetzt hat Wladimir Putin nicht nur sich selber einen Teil von der Ukraine zurückgeholt, sondern hat zuletzt sogar davon geredet, dass auch andere Nachbarstaaten sich quasi in der Ukraine bedienen können. Wer hat denn konkret damit gemeint?
Ja, er hat tatsächlich vor ungefähr 2 Wochen im Rahmen von einem Treffen mit Marine das Thema angesprochen und gesagt, die Ukraine werde sowieso zerfallen und die Gebiete werden wieder zurückgehen an die Länder, die sowieso schon mal über die Ukraine geherrscht haben. Mit dem geht er zurück ins 19. Jahrhundert. Ein Teil von der Ukraine hat damals zum russischen Zarenreich gehört, ein Teil hat zu Österreich-Ungarn gehört. Das sind Regionen, die heute zur Ukraine gehören, zur damaligen Zeit im Einflussgebiet von Rumänien, Ungarn oder Polen waren. Und mit dem wird er selbstverständlich nicht direkt ansprechen, dass Polen sich jetzt einen Teil vor Ukraine zurückholen soll, die westliche Gebiete, Wolinien, Galizien, sondern er möchte vor allem die Spaltung in der westlichen Gesellschaft vorantreiben, weil natürlich in vielen von diesen Ländern Grossmachtfantasien überlebt haben, die Idee von einem grossen Ungarn, aber auch in Polen, wo wir in den letzten Wochen vor allem sehr stark sehen, wo Ressentiments aufkommen, die einen direkten Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg und der ukrainischen nationalistischen Bewegung haben. Die Debatten um die Rückgabe von einem Staatsorden, oder Volodymyr Zelensky musste zurückgeben. Und mit dem bedient man Ressentiment, wo sich dann letztlich auch in der Politik werden äussern. Und selbstverständlich zielt das alles auf Wahlen ab, die in der nächsten Zeit werden stattfinden. Wir werden in Ostdeutschland jetzt Wahlen erleben, in Sachsen. Wir werden Wahlen erleben in Polen in gut einem Jahr. Und mit dem bedient man Ressentiment und versucht, die Gesellschaften weiter zu spalten.
Und wie kommen die Aussagen an zu Europa?
Ja, ganz offensichtlich gibt es immer irgendwo eine Echokammer, wo das funktioniert. Die Resonanz ist da. Wir sehen in Polen beispielsweise aktuell, dass tatsächlich die Stimme kippt, dass gegenüber ukrainischen Menschen, vor allem geflüchteten Menschen, zunehmend eine negative Stimmung ist. Wir haben vor wenigen Tagen Angriffe auf Menschen in Breslau, im Westen des Landes, wo an Dialekt erkannt worden ist, dass sie nicht aus Polen kommen, sondern offensichtlich der Ukraine. Eine brutale Schlägerei auf einer Straße, die auch von der Regierung verurteilt worden ist. Und die Stimmung kippt langsam und dreht sich ins Negative gegenüber Menschen aus der Ukraine.
Sie malen schon ein bisschen ein schwarzes Bild. Darum, wie weit sind wir von einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine weg? So weit wie noch nie?
Es deutet sehr vieles darauf hin, dass eine Eskalation wahrscheinlicher wird. Wir haben auf der militärischen Seite die Situation, dass die Ukraine sich aktuell nicht gross wehren kann. Die russische Regierung ist zunehmend in einer Sackgasse, das muss man auch sehen, aus wirtschaftlichem Motiv. Aber gleichzeitig hat sie aus dieser Sackgasse keinen Weg raus. Sie kann aus ihrer Ideologie aus nicht einfach den Krieg beenden. Das heisst, sie hat nur die Möglichkeit von einer Eskalation. Und wir sehen in den letzten Wochen vor allem auch ganz viele Provokationen. Wir haben mehrfach Russische Drohnen in Rumänien gehabt in den letzten Tagen. Wir haben mehrfach russische Kampfflüger über den Ostsee gehabt, die von NATO-Flügern abgefangen worden sind. Wir haben letzte Woche einen Raketeneinschlag in Polen gehabt. Diese Woche die noch unbekannte, oder zumindest der Herkunft noch unbekannte Drohnen am Leipziger Flughafen. Also wir haben ganz viele Zeichen, die darauf hindeuten, dass Provokationen im Gang sind, dass der hybride Krieg bereits im Gang ist und dass Russland sehr aktiv testet, wie der Westen reagiert, um genau zu wissen, was dann passiert, wenn man in den nächsten Monaten würde eskalieren.
Herr Hirsiger, vielen Dank für Ihre Zeit, da wir uns im Durchblick.
Merci Ihnen, Frau Wernli.
Was glaubst du, wie weit sind wir von einem Frieden zwischen Russland und der Ukraine entfernt? Und was glaubst du, steckt hinter der Zerstörung von all diesen Kulturstädten? Schreib uns deine Meinung und deine Gedanken durch einen Kommentar. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Mein Name ist Yasin Wernli, ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.